Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Henrik.
Und ich bin Carmen und heute wird es nordisch, richtig nordisch. Wir sprechen über Wikinger-Sagas, über die Geschichten einer Epoche, die uns einfach nicht loslässt.
Und da stellt sich natürlich sofort die Frage, warum eigentlich? Es gibt so viele Epochen, die spannend sind. Römer, Kelten, das Hochmittelalter. Aber wenn du Wikinger sagst, dann hat jeder sofort Bilder im Kopf. Drachenboote, raue Küsten, weite Reisen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Die Wikinger haben eine unglaubliche Bandbreite. Die waren nicht nur in Skandinavien unterwegs, sondern ihre Handelsrouten reichten von Nordamerika im Westen bis nach Konstantinopel und zum Kalifat der Abbasiden im Osten. Das ist eine Spannweite, die, naja, da muss man erstmal eine andere Kultur finden, die das in der Form geschafft hat.
Und das in einem Zeitraum von knapp 270 Jahren. Grob gesagt 793 bis 1066. Archäologische Funde bestätigen das ja auch immer wieder. In Hedebü, also im heutigen Schleswig-Holstein, hat man zum Beispiel Rentiergeweihfunde analysiert und festgestellt, dass die aus dem hohen Norden Skandinaviens kamen. Hunderte Kilometer Handelsroute und das schon um 800, also ganz am Anfang der Wikingerzeit.
Und das bringt mich zu einem Punkt, der mir wichtig ist. Die Popkultur hatte ein ziemlich einseitiges Bild geprägt. Serien wie Vikings oder Spiele wie Assassin's Creed Valhalla zeigen vor allem den kriegerischen Aspekt. Wilde Kerle mit Äxten, die Küsten plündern. Aber das war
nur ein Teil der Geschichte. Die meisten Wikinger waren Bauern, Händler, Handwerker, Siedler. Das Plündern war episodisch, nicht definierend für die ganze Kultur. Und ihre Schiffbautechnik war ja nicht nur fürs Rauben da. Die war auf Vielseitigkeit ausgelegt. Handel, Entdecken, Transport und auch Krieg, je nach Schiffstyp.
Absolut, diese Spannweite war enorm. Man denke nur an die Varegergarde in Konstantinopel, die Handelsimperien entlang russischer Flusssysteme, die Besiedlung von Island und Grönland und natürlich den Vorstoß bis nach Nordamerika.
Und was mich persönlich an dieser Epoche so fesselt, ist, dass wir überhaupt davon wissen. Denn die Wikinger hatten ja lange keine Schriftkultur im klassischen Sinne. Ihre Geschichten wurden mündlich überliefert, über Generationen. Die Skalden, also spezialisierte Dichter an den Höfen, haben komplexe Verse in metrischer Form memoriert und vorgetragen. Das war keine lockere Lagerfeuererzählung, das war ein hochstrukturiertes System.
Das ist ein spannender Unterschied zu anderen Kulturen. Die Griechen hatten mit Homer und den Epen natürlich auch eine orale Tradition, ähnlich mit metrischen Strukturen als Gedächtnisstütze. Aber bei den Nordleuten hat es deutlich länger gedauert, bis das Ganze verschriftlicht wurde. Die Sagas wurden erst im 12., 13. Jahrhundert in Island aufgeschrieben, also teilweise Jahrhunderte nach den Ereignissen, die sie beschreiben.
Und das macht es so
faszinierend und gleichzeitig so schwierig.
Weil du nie genau weißt, wie viel vom Original noch drinsteckt und was die Schreiber verändert haben. Die isländischen Gelehrten haben die Texte ja nicht einfach diktiert bekommen und mitgeschrieben. Die haben interpretiert, bearbeitet, eingeordnet. Die Griechen und Römer hatten da den Vorteil, dass sie viel früher eine Schreibtradition etabliert haben.
Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, haben diese Geschichten eine ganz eigene Kraft. Sie verbinden historische Fakten mit fesselnder Erzählung. Du liest die Saga von Erik dem Roten und bekommst gleichzeitig ein Abenteuer-Epos und einen Einblick in die sozialen Strukturen der Wikingerzeit.
Die Frage ist ja auch immer, wo hört der historische Kern auf und wo beginnt die Fiktion? Und das ist es auch, was es für uns heute so reizvoll macht. Ob als Buch, als Serie oder als Grundlage fürs Reenactment, diese Geschichten sind auf so vielen Ebenen zugänglich.
Und darum geht es heute in dieser Episode. Wir wollen uns die ganze Bandbreite anschauen. Wie war die Gesellschaft der Wikinger aufgebaut? Was steckt hinter ihrer Mythologie, hinter Odin, Thor und den Eddas? Wir schauen uns die großen Sagas an, allen voran Erik den Roten und die Vinland-Sagas. Und am Ende sprechen wir darüber, wie historische Romane dieses Erbe heute weitertragen.
Also ein ziemlicher Ritt durch die nordische Welt. Von der Gesellschaftsstruktur bis nach Vinland. Von Valhalla bis zur modernen Wikingerliteratur. Da steckt einiges drin.
Dann lass uns loslegen.
Schauen wir uns mal an, wie diese Gesellschaft eigentlich aufgebaut war. Man hört ja immer von Jarls, Karls und Tralls. Dieses Drei-Schichten-Modell. Adlige, freie Bauern, unfreie. Aber da muss man vorsichtig sein, weil diese Einteilung stammt aus einem ganz bestimmten Text, dem Rigsthula. Das ist ein Gedicht aus der Edda, in dem der Gott Rig, also Heimdall, die Erde besucht und bei drei Familien einkehrt. Und bei jeder zeugt er den Stammvater einer Gesellschaftsschicht.
Und das Spannende daran ist, wie plakativ das Ganze erzählt wird. Die Tralls werden als grob und bucklig beschrieben, die Karls als robust und rothaarig und die Jarls als leuchtend und edel. Das ist keine nüchterne Gesellschaftsbeschreibung, das ist eine mythische Erzählung, die eine Ordnung göttlich legitimieren soll.
Und das Gedicht selbst ist auch erst im 13., 14. Jahrhundert aufgeschrieben worden. Also deutlich nach der eigentlichen Wikingerzeit. Was die Archäologie und andere Quellen zeigen, ist, dass die tatsächliche Gesellschaft viel fließender war. In Island zum Beispiel gab es gar keine Jarls im klassischen Sinne. Da hatten die Goden als lokale Anführer die Macht und das Alting als Versammlung ab 930. In Dänemark wiederum war es viel zentralisierter, unter Harald Blauzahn.
Und die Mobilität zwischen den Schichten war?
Ja, sie war viel größer, als das Gedicht vermuten lässt. Ein erfolgreicher Händler konnte durchaus gesellschaftlich aufsteigen und ein verarmter Jarl konnte seinen Status verlieren. Das war keine Kastengesellschaft.
Was aber über alle Regionen hinweg gleich war, die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung waren Bauern. Das Alltagsleben drehte sich um Landwirtschaft und das war harte, saisonale Arbeit.
Im Frühling wurde gepflügt mit einem hölzernen Pflug, dem sogenannten Arver, der oft eine Eisenspitze hatte und von Ochsen oder Pferden gezogen wurde. Dann wurde Gerste und Hafer ausgesät. Im Sommer ging es um Tierpflege, Heuernte für den Winter. Die Frauen betrieben Gemüsegärten mit Kohl, Zwiebeln, Kräutern. Im Herbst wurde alles eingebracht und konserviert. Und im Winter hat man Werkzeuge repariert, gewebt, Geschichten erzählt. Dieses saisonale Muster war wirklich der Rhythmus des gesamten Lebens.
Und die Höfe selbst waren beeindruckend. Die Langhäuser, in denen die Familien lebten, waren bei normalen Höfen so 20 bis 30 Meter lang und etwa 6 bis 8 Meter breit. Größere Häuptlingshallen konnten aber auch deutlich länger sein. Da brannte in der Mitte das offene Feuer, da wurde gekocht, geschlafen und gearbeitet, alles im selben Raum. Je nach Wohlstand der Familie natürlich größer oder kleiner.
Wobei, selbst auf einem kleinen Hof hatte man Schweine, Schafe, Ziegen, Rinder. Und die Kinder waren von klein auf eingebunden. Es gab keine Schule. Die Erziehung war rein praktisch. Jungen halfen auf dem Feld, Mädchen im Haushalt und Garten. Alle hüteten Tiere, sammelten Beeren.
Und jetzt zu einem Punkt, der oft unterschätzt wird. Die Rolle der Frauen. Der Blogpost sagt relativ pauschal, Frauen hatten viele Rechte. Das stimmt im Kern, sie konnten Eigentum besitzen, Geschäfte führen und sich scheiden lassen. Aber man muss das regional und zeitlich einordnen. In manchen Gegenden und Perioden war das ausgeprägter als
in anderen. In Island war die rechtliche Stellung der Frauen zum Beispiel vergleichsweise stark, auch weil die Männer oft monatelang auf See waren und jemand den Hof führen musste. Aber in den stärker christianisierten Gebieten Dänemarks im 11. Jahrhundert sah das schon wieder anders aus. Man darf das nicht romantisieren, aber man sollte es auch nicht kleinreden. Im Vergleich zu vielen zeitgenössischen Kulturen in Europa hatten Frauen in der Wikingergesellschaft tatsächlich mehr Handlungsspielraum.
An der Stelle, bevor wir zum Schiffbau kommen, kurz in eigener Sache. Wenn euch diese Folge gefällt und ihr solche Einblicke in die Geschichte spannend findet, lasst gerne ein Abo und eine Bewertung da. Das hilft uns wirklich dabei, mehr solcher Episoden zu produzieren.
Und wo wir gerade bei den Handwerkskünsten sind, neben der Landwirtschaft waren die Wikinger ja auch herausragende Handwerker. Metallverarbeitung, Holzverarbeitung und natürlich der Schiffbau. Die Langschiffe sind vermutlich das Erste, was einem einfällt, und das auch zu Recht, denn die
Klinkerbauweise. Die Planken wurden nicht stumpf nebeneinander gesetzt, sondern überlappend wie Dachziegel. Und das Holz wurde nicht gesägt, sondern entlang der Maserung gespalten, damit die natürliche Faserstruktur erhalten blieb. Das machte die Planken flexibel und gleichzeitig unglaublich stabil.
Das Gokstad-Schiff, das ist so ein Paradebeispiel. Das war knapp 23 Meter lang, komplett aus Eiche gebaut. Die hatten einen massiven Mastbalken aus einem einzigen Eichenstamm, der die enorme Kraft des Segels auf den Rumpf verteilte. Und trotz dieser Dimensionen waren die Schiffe leicht genug, um sie an Land zu ziehen oder sogar über Landwege zu transportieren.
Und der geringe Tiefgang war ein entscheidender Vorteil. Diese Schiffe konnten auf offener See fahren, aber auch Flüsse hinaufsteuern. Ein großer Vorteil gegenüber vielen anderen Schiffstypen. Bei gutem Wind erreichten sie Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 14 Knoten. Im Schnitt waren es eher 5 bis 8. Das war für die damalige Zeit außergewöhnlich schnell. Die Sea Stallion, ein moderner Nachbau von 2007, hat das bestätigt.
Und wenn man sich das zusammen ansieht, Gesellschaft, Landwirtschaft, Handwerk, Schiffbau, dann versteht man erst, wie komplex diese Kultur wirklich war. Die Langschiffe waren ja nicht nur ein Fortbewegungsmittel. Die waren das Bindeglied zwischen Handel und Expansion, zwischen dem Hof in Norwegen und den Küsten Englands oder den Flüssen Russlands.
Und das Ganze war kein Zufall, sondern das Ergebnis von Generationen an Wissen und Können, das weitergegeben wurde. Vom Vater zum Sohn, von der Mutter zur Tochter. Dieses praktische Lernen von Kindheit an, das war nicht nur Überlebensstrategie, das war Kulturvermittlung.
Und eben diese Kultur hat auch eine der reichsten Mythologien hervorgebracht, die wir kennen. Die Wikinger haben ihre Welt nicht nur praktisch gemeistert, sondern auch in Geschichten und Göttererzählungen verarbeitet.
Die nordische Götterwelt ist bemerkenswert vielschichtig. Das waren keine abstrakten, fernen Gottheiten, die von einem Himmelsthron herabregierten. Die waren mitten im Geschehen, fehlbar, emotional, manchmal sogar tragisch.
Und jeder hatte eine sehr konkrete Funktion im Alltag der Menschen. Odin, der Allvater, war Gott der Weisheit und der Dichtkunst. Der hatte sein Auge geopfert, um aus Mimirs Brunnen trinken zu dürfen und Wissen über die Welt zu erlangen. Ein Wanderer, ein Gestaltwandler, der Gott der Herrscher und Skalden.
Thor dagegen war viel greifbarer für die einfachen Leute. Der Beschützer. Gott des Donners, Verteidiger der kosmischen Ordnung gegen das Chaos. Wenn ein Bauer bei Gewitter rausschaute, dann war das Thor, der mit Mjölnir gegen die Riesen kämpfte. Und Freya, die wird oft nur auf Liebe und Fruchtbarkeit reduziert, aber die war
deutlich mächtiger als das. Freya war auch eine Kriegsgöttin und eine Meisterin des Sæðr, der nordischen Magie. Und jetzt kommt etwas, das direkt in den Quellen steht, aber oft unterschlagen wird.
Folkvangr.
Alle kennen Valhalla, die Halle der Gefallenen bei Odin. Aber in der Lieder-Edda, im Grimnismal, steht, dass Freya die Hälfte aller im Kampf Gefallenen erhielt. Snorri erwähnt das später auch. Die kamen in ihre Halle Sæsrymnir, auf dem Folkvangr, dem Volksfeld. Die andere Hälfte ging zu Odin. Das wird praktisch nie erwähnt, wenn über die nordischen Jenseitsvorstellungen gesprochen wird.
Und das zeigt, wie viel komplexer das Ganze war als das übliche Bild. Valhalla, Folkvangr und dann Helheim für diejenigen, die keinen besonderen Tod gestorben waren. Wobei man bei Helheim vorsichtig sein muss, denn diese Vorstellung von einem düsteren, strafenden Totenreich.
Richtig, diese Vorstellung ist stark von der christlichen Überlieferung gefärbt. Vorchristliche Quellen beschreiben Helheim eher als einen neutralen Ort der Toten, nicht als Strafe. Die Gleichsetzung mit der Hölle kam erst durch die Mönche, die im 13. Jahrhundert die Texte niederschrieben und dabei ihr eigenes Weltbild mit einbrachten.
Und dann Ragnarök, die Götterdämmerung. Das ist im Kern kein endgültiges Ende. Die für Luspar, eines der zentralen Gedichte der Liederedda, beschreibt zwar den Untergang, den Fimbulwinter, die letzte Schlacht, in der Odin und Thor fallen. Aber danach steigt eine neue, grüne Erde aus dem Meer empor. Balder kehrt zurück, Thors Söhne Modi und Magni überleben, Zerstörung und
Neubeginn, ein zyklisches Weltbild. Das ist fundamental anders als die christliche Apokalypse, wo alles auf ein finales Gericht zuläuft. Bei den Nordleuten war das Ende immer auch ein Anfang. Und das sagt viel über ihre Lebenseinstellung insgesamt.
Wenn wir jetzt auf die religiöse Praxis schauen, die Blots, also die
Opferzeremonien. Die wurden von einem Goden oder einer Givir geleitet und liefen nach einem bestimmten Muster ab. Gebete und Anrufungen, dann wurde das Opfertier geschlachtet, meistens Schweine, Rinder oder Ziegen. Das Blut, das sogenannte Laut, wurde auf den Altar und die Teilnehmer gesprengt. Und dann wurde gemeinsam
gegessen und getrunken. Dabei spielte vor allem Ale oder Bier die Hauptrolle. Met war eher was für besondere Anlässe. Der Trank wurde gesegnet und dann im Kreis herumgereicht. Erst ein Becher zu Odins Ehre, dann für Njörd und Freya, dann für die Ahnen. Übrigens, das mit dem Thorshammerwein ist so nicht belegt. Das kennen wir eher aus Hochzeitsritualen. Aber das gemeinsame Trinken war definitiv das soziale Bindeglied zwischen Menschen und Göttern.
Was Menschenopfer betrifft, da muss man differenzieren. Die Quellen berichten davon. Adam von Bremen beschreibt ein großes Opferfest am Tempel von Uppsala, bei dem angeblich 99 Menschen und Tiere geopfert wurden. Und Ibn Fadlan, ein arabischer Reisender, schildert ein Schiffsbegräbnis bei den Rus mit einem Menschenopfer. Aber beide Quellen stammen von Außenstehenden mit, naja, eigener Agenda.
Adam war Christ, Ibn Fadlan Muslim. Beide hatten Gründe, heidnische Praktiken besonders drastisch darzustellen. Die archäologischen Befunde für systematische Menschenopfer in der Wikingerzeit sind dünn. Tieropfer dagegen bestens belegt. Knochenreste in Opfergruben, Mettrückstände in Gefäßen wie im Osebergschiff aus dem 9. Jahrhundert.
Und der Übergang zum Christentum war bemerkenswert undogmatisch. Da gibt es diesen berühmten archäologischen Fund, diesmal nicht aus Hedeby, sondern aus Trendgården bei Ribe in Dänemark. Eine Sandsteingussform aus dem 10. Jahrhundert, mit der in derselben Werkstatt sowohl Thorshammer-Anhänger als auch
christliche Kreuze hergestellt wurden. Dasselbe Werkzeug, beide Symbole, das ist Synkretismus pur. Die haben beides parallel getragen, beide Götter ausprobiert. Wenn der Christengott auch Schutz bietet, warum nicht? Das war Lebenspraxis, keine theologische Grundsatzentscheidung.
Und das zog sich über Jahrhunderte hin. In Norwegen hat es von den ersten christlichen Kontakten im 9. Jahrhundert, die kamen über Handel und Mission, bis zur politischen Christianisierung unter Olaf Tryggvason um 995 gedauert. In Schweden noch länger. Der Tempel von Uppsala soll erst im späten 11. Jahrhundert endgültig aufgegeben worden sein.
Und das Erbe lebt bis heute. Der Thorshammer ist eines der bekanntesten Symbole der nordischen Kultur. Dieses Spannungsfeld zwischen heidnischer Tradition und christlicher Überformung zieht sich durch die gesamte nordische Kulturgeschichte.
Und genau das macht auch die schriftlichen Quellen so aufschlussreich und gleichzeitig so herausfordernd zu lesen. Alles, was wir über die nordische Mythologie wissen, wurde von christlichen Gelehrten aufgeschrieben. Die Eddas, die Sagas, das sind unsere Hauptquellen. Und die schauen wir uns jetzt genauer an. Die Eddas sind die Grundlage für praktisch alles, was wir über die nordische Mythologie wissen. Aber man muss verstehen, dass es eigentlich zwei völlig unterschiedliche Werke sind, die unter dem gleichen Namen laufen. Die Lieder-Edda, auch ältere Edda genannt, ist eine Sammlung anonymer Gedichte. Niemand weiß, wer sie verfasst hat. Die wurden mündlich über Jahrhunderte tradiert und erst im 13. Jahrhundert aufgeschrieben, im berühmten Codex Regius, einer isländischen Handschrift.
Und dann gibt es die Prosa-Edda, die Snorra-Edda, und die hat einen konkreten Autor, Snorri Sturluson, geboren 1179 auf Island. Und das war kein zurückgezogener Mönch, der still im Skriptorium saß. Snorri war einer der mächtigsten Männer Islands. Er war zweimal Lögsögumadr, also Gesetzessprecher am Alþing, die höchste politische Position, die es gab. Und gleichzeitig Dichter, Historiker, Gelehrter.
Er wurde als Kind an den Hof von Oddi gegeben, dem intellektuellen Zentrum Islands zu der Zeit. Dort lernte er Latein, Recht, Theologie. Der hatte eine Ausbildung, die man heute als klassisch-humanistisch bezeichnen würde. Und mit diesem Hintergrund hat er dann die Prosa-Edda geschrieben. Aber nicht als religiöses Dokument, sondern als Lehrbuch für Skalden. Er wollte jungen Dichtern die alten Versformen und mythologischen Bezüge erklären, die man brauchte, um Skaldendichtung zu verstehen.
Und das ist der wesentliche Punkt, den man im Kopf behalten muss. Die Prosa-Edda ist ein literarisches Werk, geschrieben von einem christlichen Isländer Jahrhunderte nach der eigentlichen Wikingerzeit. Snorri hat die heidnischen Mythen systematisiert und in einen Rahmen gesetzt, den seine christliche Umgebung akzeptieren konnte. Das Gylfaginning zum Beispiel, der Teil, in dem die Mythen erzählt werden, ist als Dialog zwischen einem schwedischen König und drei mysteriösen Figuren aufgebaut. Eine Rahmenhandlung, die die Mythen auf Distanz hält.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Und die Lieder-Edda hat dieses Problem in anderer Form. Die Gedichte selbst sind älter, manche gehen wohl bis ins 9., 10. Jahrhundert zurück, also mitten in die Wikingerzeit. Die Völuspá, die Weissagung der Seherin, ist eines der beeindruckendsten Stücke altnordischer Dichtung überhaupt. Aber auch hier gilt, diese Texte haben wir nur durch christliche Schreiber erhalten. Was wurde beim Niederschreiben verändert? Was wurde weggelassen? Was wurde hinzugefügt, um es mit der christlichen Lehre kompatibler zu machen?
Das zeigt sich besonders beim Thema
Ragnarök. Da erkennt man christliche Einflüsse ziemlich deutlich. Die Idee einer endgültigen Götterdämmerung mit anschließender Auferstehung einer neuen, besseren Welt, das erinnert stark an christliche Eschatologie. Ob das im vorchristlichen Original auch schon so angelegt war oder erst durch die Überlieferer hinzukam, darüber wird in der Forschung bis heute diskutiert.
Und Snorris Biografie selbst liest sich beinahe wie eine der Sagas, die er bearbeitet hat. Er war in die isländische Machtpolitik verstrickt, hatte Verbindungen zum norwegischen König Håkon Håkonsson, reiste zweimal an seinen Hof. Und am Ende wurde er zum Spielball zwischen isländischen Clankämpfen und norwegischen Machtinteressen.
Im September 1241 wurde er in seinem Anwesen in Reykholt ermordet. Von Gisur Thorvaldsson und einer kleinen Gruppe, die im Auftrag des norwegischen Königs handelten. Seine letzten Worte sollen gewesen sein, Eigi skal hökva, also nicht schlagen. Der Autor der bedeutendsten nordischen Mythensammlung stirbt selbst ein gewaltsames Ende wie eine Sagenfigur.
Und trotzdem, ohne ihn wäre ein Großteil der nordischen Mythologie verloren. Beide Eddas zusammen sind unsere mit Abstand wichtigste Quelle. Und ihre Wirkung reicht weit über die Medievistik hinaus. Richard Wagner hat für seinen Ring des Nibelungen massiv auf die Edda-Stoffe zurückgegriffen. Die Götterdämmerung, Brünnhilde, Siegfried, das geht alles auf die Völsungasaga und die eddische Dichtung zurück.
Und dann natürlich die moderne Fantasy. Tolkien ist das beste Beispiel.
Tolkien war Professor für Angelsächsisch in Oxford und kannte die Eddas in der Originalsprache. Im Dvergatal, der Zwergenzählung aus der Völuspá, stehen gut 70 Zwergennamen aufgelistet. Und wenn man die durchliest, dann findet man Thorin, Dvalin, Fili, Kili, Gloin, Oin, Bombur, Ori, Nori, praktisch die gesamte Zwergenkompanie aus dem Hobbit.
Und der Name Gandalf steht ebenfalls im Dvergatal. Gandalfr, zusammengesetzt aus Gander, Zauberstab, und Alfr, Elfe, ein Zauberelfe. Tolkien hat den Namen einem Zwerg aus der Edda entlehnt und daraus seinen berühmtesten Zauberer gemacht. Das zeigt, wie tief diese alten Texte in der modernen Fantasy verwurzelt sind. Von Tolkien über Wagner bis hin zu den Marvel-Filmen mit Thor, alles geht im Kern auf diese beiden Textsammlungen zurück.
Und das führt uns zur nächsten großen Frage. Was passiert, wenn die Eddas von Mythologie zu konkreter Geschichte wechseln? Wenn nicht mehr Götter im Mittelpunkt stehen, sondern reale Menschen, deren Taten ebenfalls in Sagas festgehalten wurden? Die bekannteste davon ist die Saga von Erik dem Roten. Erik Thorvaldsson, besser bekannt als Erik der Rote, das ist, naja, wie beschreibt man den am besten? Ein Stratege, ein Siedler, ein Visionär, aber auch jemand, der überall Ärger anzog. Der Mann war nicht einfach ein Abenteurer, der war ein Getriebener.
Geboren in Norwegen. Und dort musste sein Vater Thorvald schon das Land verlassen. Wegen Totschlags. Die Familie ging nach Island. Und dann in Island dasselbe Muster bei Erik selbst. Er geriet in Fehden, tötete Männer und das Ting verbannte ihn für 3 Jahre.
Norwegen raus, Island raus und dann, statt sich zu verkriechen, segelte er nach Westen, in ein Land, von dem Seefahrer nur gemunkelt hatten. Er erkundete 3 Jahre lang die Westküste einer riesigen Insel, kartierte Fjorde, fand Weideland und als er zurück nach Island kam, hatte er einen Plan.
Und der Plan war brillant. Er nannte die Insel Grönland. Grönland. In der Saga steht das auch ausdrücklich so drin, dass er den Namen bewusst wählte, weil die Leute eher hinziehen würden, wenn das Land einen einladenden Namen hätte.
Der erste dokumentierte Fall von Marketing in der nordischen Geschichte. Eine eisbedeckte Insel und er verkauft sie als grünes Paradies. Wobei man fairerweise sagen muss, die Fjorde im Süden hatten tatsächlich gutes Weideland. Es war nicht komplett gelogen, nur extrem selektiv dargestellt.
Und es funktionierte. 986 brach Erik mit einer Flotte von 25 Schiffen auf. Die Sagas berichten davon und man schätzt vielleicht um die 500 bis 700 Menschen. Aber nur 14 Schiffe kamen an. Die anderen kehrten um oder gingen verloren. Und aus diesen Anfängen entstand eine Kolonie, die über Jahrhunderte Bestand hatte. Auf dem Höhepunkt lebten wohl 2.000 bis 3.000 Menschen in 2 Hauptsiedlungen. Die meisten in der Ostsiedlung im heutigen Südgrönland, vielleicht 500 in der kleineren Westsiedlung, etwa 500 Kilometer nördlich.
Und die überlebten dort rund 500 Jahre. Die Westsiedlung wurde um 1350 aufgegeben, die Ostsiedlung wohl im Laufe des 15. Jahrhunderts. Klimaverschlechterung, Isolation, der Zusammenbruch der Handelsverbindung nach Europa durch den Schwarzen Tod, das alles spielte zusammen.
Aber der eigentliche Clou kommt ja erst: Eriks Sohn, Leif Eriksson. Der segelte von Grönland noch weiter nach Westen und erreichte um das Jahr 1000 Nordamerika. In den Sagas wird das Land Vinland genannt, Weinland, wegen der wilden Trauben, die sie dort gefunden haben wollen.
Und das Entscheidende ist, dass das keine reine Legende blieb, sondern
archäologisch bestätigt wurde. 1960 entdeckte das norwegische Ehepaar Helge und Annestine Ingstad an der Nordspitze Neufundlands eine Siedlung. Lons aux Meadows. 8 Grassodengebäude, 3 Wohnhäuser, eine Schmiede, Werkstätten. In der Schmiede wurde Raseneisen verarbeitet, dazu Spinnwirtel, eine Bronzenadel, Holzabfälle vom Schiffbau. Eindeutig nordisch. Seit 1978 UNESCO-Weltkulturerbe. Und 2021 konnte man die Besiedlung sogar präzise auf das Jahr 1021 datieren. Durch das Miyake-Ereignis. Einen Sonnensturm von 993, der in Baumringen nachweisbar ist.
Platz für 60 bis 90 Personen. Ein Basislager für Erkundungen, keine dauerhafte Kolonie. Und da wird es interessant, denn die Besiedlung scheiterte.
Die Sagas beschreiben Kontakte und Konflikte mit der einheimischen Bevölkerung, den Skrælingar, wie die Nordleute sie nannten. Der Begriff war abwertend, bezeichnete wohl Algonkin-Völker oder verwandte Gruppen. Die Sagas berichten von Handelsversuchen, Milch gegen Felle zum Beispiel, aber auch von bewaffneten Auseinandersetzungen. Thorvald Eriksson, Leifs Bruder, starb bei einem solchen Scharmützel.
Und man muss das klar einordnen. Wenn man von Leif Erikssons Reise spricht, dann war das keine Entdeckung im klassischen Sinne. Da lebten längst Menschen. Die indigene Bevölkerung war seit Jahrtausenden dort. Was Leif tat, war als einer der ersten Europäer nordamerikanischen Boden zu betreten. Das ist bemerkenswert genug, aber...
Es war eben kein unbewohntes Land. Dass die Besiedlung nach wenigen Jahren aufgegeben wurde, lag an der Isolation, an der fehlenden Nachschubroute von Grönland und den Konflikten mit den Skrælingar. Die Wikinger waren dort schlicht in der Unterzahl.
Und das macht die Vinland-Sagas als Gattung so aufschlussreich. Sie sind gleichzeitig Familienchronik, Reisebericht und Abenteuererzählung. Historischer Kern, der archäologisch bestätigt ist, aber eingebettet in sagenhafte Elemente und eine literarische Tradition, die Jahrhunderte nach den Ereignissen entstand. Wie viel ist Geschichte, wie viel ist Erzählung? Diese Grenze ist fließend.
Und Erik selbst ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Wikinger eben viel mehr waren als nur Krieger. Der Mann war Stratege, Siedlungsgründer, Netzwerker. Er hat eine Kolonie gegründet, die ein halbes Jahrtausend überdauerte. Und sein Sohn hat den Sprung nach Nordamerika gewagt, fast 500 Jahre vor Kolumbus.
Und dieses Vermächtnis, diese Mischung aus historischer Substanz und erzählerischer Kraft, das ist letztlich auch der Stoff, aus dem die modernen Wikinger-Romane ihre Geschichten spinnen.
Die Sagas, die Eddas, Eriks Geschichte, das sind die Originale. Und daneben existiert eine wachsende Welt moderner historischer Romane, die sich auf eben diesen Stoff stützen. Aber man muss einen grundlegenden Unterschied verstehen. Eine mittelalterliche Saga erzählt völlig anders als ein heutiger Roman. Die Isländer-Sagas sind nüchtern, lakonisch, fast dokumentarisch im Ton. Da steht, er hieb zu und der andere fiel. Keine innere Perspektive. Keine Psychologie. Die Figuren handeln und der Leser zieht seine eigenen Schlüsse.
Der moderne historische Roman macht das genaue Gegenteil. Der nimmt den Rahmen, die Figuren, die Ereignisse und füllt die Lücken mit Emotion und innerer Perspektive. Wie hat sich Erik gefühlt, als er zum zweiten Mal verbannt wurde? Was ging in Leif vor, als er zum ersten Mal eine unbekannte Küste erblickte? Die Saga schweigt dazu. Der Roman gibt diesen Momenten eine emotionale Tiefe, die das mittelalterliche Genre bewusst vermied. Das Ziel ist ein anderes. Nicht dokumentieren, sondern miterleben lassen.
Aber damit das funktioniert, muss die historische Recherche stimmen. Ein guter Wikinger-Roman braucht authentische Details. Kleidung, Waffen, Schiffe, gesellschaftliche Strukturen, Ernährung, das Rechtswesen am Ting. Wenn ein Autor seinen Protagonisten in eine Plattenrüstung des 15. Jahrhunderts steckt oder mit einem Zweihänder kämpfen lässt, dann
verliert das Buch sofort seine Glaubwürdigkeit. Und das Paradebeispiel für hartnäckige Klischees in der Wikingerliteratur?
Hörnerhelme. Der Gjermundbuhelm, gefunden 1943 in Norwegen, 10. Jahrhundert. Der einzige vollständig erhaltene Wikingerhelm. Eine schlichte Eisenkonstruktion mit runder Kuppel, Nasenschutz, Resten eines Wangenschutzes. Keine Hörner, keine Flügel, nichts Dekoratives. Es gibt noch ein paar weitere Fragmente, zum Beispiel aus Thiele und Gevninge in Dänemark, aber auch da, alles rein funktional. Und trotzdem setzt jedes zweite Buchcover Wikinger mit Hörnern drauf.
Das geht auf einen ganz konkreten Ursprung zurück. Im späten 19. Jahrhundert illustrierte der schwedische Maler August Malmström Wikinger mit Hörnern am Helm, inspiriert von viel älteren bronzezeitlichen Funden. Aber endgültig populär wurde das dann 1876, Bayreuth, Wagners Ring des Nibelungen, mit den Kostümen von Karl Emil Döbler, da wurde das Bild zementiert. Reine Theaterästhetik, keine historische Grundlage. Aber so einprägsam, dass es sich seitdem durch die gesamte Populärkultur zieht.
Wobei sich die Qualität der Wikinger-Romane in den letzten Jahrzehnten enorm verbessert hat. Die Romane der 60er und 70er bedienten noch massenhaft solche Klischees, weil die Quellenlage für Autoren kaum zugänglich war. Heute arbeiten Schriftsteller direkt mit Archäologen und Historikern zusammen, lesen die Sagas in Übersetzung oder im altnordischen Original. Das Ergebnis sind Romane, die historische Substanz mit packender Erzählung verbinden, ohne die Geschichte zu verbiegen.
Und das bringt uns auch zu der Frage, warum gerade jetzt das Interesse an den Wikingern so groß ist. Es liegt nicht nur an Serien oder Spielen. Die Forschung hat in den letzten 20 Jahren riesige Fortschritte gemacht. DNA-Analysen, Isotopenuntersuchungen, neue Datierungsmethoden. Das Bild wird immer detaillierter und überraschender. Und je mehr gesichertes Wissen da ist, desto besser werden auch die fiktionalen Darstellungen. Das befeuert
und befeuert damit die Literatur und das Interesse gleichzeitig. Ein Kreislauf, der sich selbst verstärkt.
Wenn man jetzt diese Episode Revue passieren lässt, die Gesellschaft, die Mythologie, die...
Stimmt, von den Eddas über Erik bis nach Vinland. Es zeigt sich, wie vielschichtig dieses Erbe wirklich ist. Die Wikinger haben uns nicht nur Artefakte und Fundstätten hinterlassen, sondern eine Erzähltradition, die seit über 1000 Jahren weiterlebt. Im Buch, im Reenactment, im Spiel, überall dort, wo Menschen diese Geschichten aufgreifen und weitertragen.
Von den Skalden, die am Feuer ihre Verse vortrugen, über Snorri, der sie aufschrieb, bis zu den Romanautoren heute. Das ist eine, also im Kern, eine ununterbrochene Kette des Erzählens. Und das finde ich nach all den Jahren immer noch beeindruckend.
Und das ist letztlich der Grund, warum diese Geschichten eine solche Kraft haben. Sie sind fremd genug, um zu staunen, und menschlich genug, um sich darin wiederzuerkennen.
In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieses Thema gepackt hat und ihr noch tiefer eintauchen wollt, schaut gerne mal auf battlemerchant.com vorbei. Im Shop findet ihr ein umfangreiches Sortiment rund um die Wikingerzeit und auf dem Blog unter battlemerchant.com/blog warten noch viele weitere spannende Themen für historisch Interessierte.
Damit verabschieden wir uns für heute. Bis zur nächsten Episode.
Tschüss!
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.